Guten Morgen zusammen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Wir sind gerne hier und freuen uns auf die Gemeinschaft mit euch. Ich habe mal von einer höchst interessanten Erfahrung eines Predigers gehört, der in einer Gemeinde eingeladen war, als Gastprediger die Predigt zu halten. Und der Gottesdienst, der fing pünktlich an. Der musikalische Lobpreisteil zog sich allerdings gut in den Gottesdienst hinein. Und dann kam noch eine ganze Latte von Bekanntmachungen und Grußworten und Hinweisen auf Sonderveranstaltungen und so weiter. Und eigentlich sollte der Gottesdienst nach anderthalb Stunden zu Ende sein. Aber der Prediger, der Gastprediger wurde erst nach eineinviertel Stunde vorgestellt. Und zwar mit den Worten: Wir freuen uns, Pastor so und so heute unter uns zu haben. Leider ist die Zeit jetzt schon weit fortgeschritten. Der Bibeltext ist uns ja allen bekannt und vielleicht ist es möglich, die Kernpunkte der Predigt zusammenzufassen. Der arme Gastprediger stand auf, ging zum Rednerpult, dankte für die freundliche Vorstellung und sagte dann: Wir haben heute Morgen schon so viele Informationen erhalten, dass ich meine Gedanken zu dem Text nicht hinzufügen möchte. Das eigentlich Wichtige an der Predigt ist das Wort Gottes. In den verbleibenden Minuten heute Morgen möchte ich einfach den Bibeltext vorlesen, der heute hätte ausgelegt werden sollen. Und dann las er den vorgegebenen Bibeltext vor und betete und setzte sich hin. Der Bericht, der fiel mir ein, als ich den Text sah, den ich heute Morgen durchnehmen soll. Und ihr seid eine gute Gemeinde. Ihr gebt mir mehr als 15 Minuten am Ende vom Gottesdienst. Und wir haben einen sehr interessanten Text. Und die Zeit, die wir haben, die gibt uns die Möglichkeit, sowohl den Text zu lesen, wie auch einige Gedanken zum Text zu hören. Ich möchte zu Beginn nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Wege, es ist Balsam für unsere Seele, es offenbart uns das Ziel, es offenbart uns den Weg, Herr, und vor allen Dingen gibt es uns eine Offenbarung von dir selbst. Und wir sind dir dankbar, dass wir dein Wort haben, dass wir es in Freiheit lesen und hören können. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du heute Morgen zu unseren Herzen redest, uns offene Herzen gibst, die bereit sind, dein Wort zu hören und umzusetzen, und dass du meine Lippen salbst, dass sie zu deiner Ehre reden. Amen. Der König Josia, wir haben gehört, dass es um den heute Morgen geht. Der König Josia war der letzte unter den wenigen Erweckungskönigen, die Juda, der südliche Teil vom Land Israel, hatte. Es gab mehrere Erweckungskönige, Josia war der letzte davon, es kamen dann noch ein paar Könige nach ihm, aber das waren alles keine Erweckungskönige mehr. Die Erweckungskönige, zu denen auch der Josaphat gehörte, der Joas, der Hiskia war auch ein großer Erweckungskönig, die hatten die Bedeutung und die Notwendigkeit erkannt, das Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes umzusetzen. Und sie handelten dann auch dementsprechend und diesen Königen schloss sich Josia an. Josia ist ein König, der mich schon immer fasziniert hat. Er war einer, der den Fußstapfen seines Vorvaters Davids nachfolgte. Und als ich den Text las, habe ich gedacht, ja, also man sieht so mindestens fünf Segensschritte im Leben des Königs Josias. Und die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Josias erster Segensschritt, er sucht früh den Herrn. Das lesen wir in den ersten Versen 1 bis 3. Josia in 2. Chronik 34. Vers 1, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen, und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Aschera-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Ein ähnlicher Kinderkönig war Joas gewesen, von dem wir in 2. Chronik 24 lesen. Der Joas wurde auch sehr früh König und wuchs dann auf unter der Belehrung des Priesters Jojada. Und wir können annehmen, dass der Josia auch so eine Art Vormund hatte oder Vormünder, wenn es mehrere waren, hatte, die ihn belehrt haben, die ihn geprägt haben. Und auch bei Josia war es eine Prägung hin zum Guten. Schon als Kind folgte er den Schritten seines Vorfahren David, der 16 Generationen vor ihm gelebt hatte. Und ich vermute, dass die Beschreibung, die wir gerade gelesen haben über Josia, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, dass das der gottesfürchtigen Begleitung in seiner Kindheit zuzuschreiben ist. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, also als er so 15 oder 16 Jahre alt war, da lesen wir, dass es nicht nur mehr die Erziehung hin zum Glauben war, sondern dass er selbst anfing, den Herrn zu suchen. Da ist so ein kleiner Unterschied, den man da lesen kann. Er selbst fing an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und ich finde, hier ist ein wichtiger Hinweis für ein gesundes Glaubensleben. Für Erzieher ist wichtig, die frühkindliche Erziehung der Kinder hin zum Glauben. Im Gespräch habe ich mal mit Eltern von einem 10-jährigen Jungen in unserer Gemeinde gesprochen und habe die Eltern ermutigt, ihren Jungen mit zum Gottesdienst zu bringen und ihren Jungen in den Kindergottesdienst zu schicken, dass er dabei ist, wenn die Eltern sonntags im Gottesdienst sind. Und dann kam die Antwort, wir wollen ihn zu nichts drängen. Er soll selbst entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Leute, das ist eine ungesegnete Entscheidung. Das ist eine ungesegnete Entscheidung. Josia kannte bereits als Kind den Weg des Herrn. Er kannte es. Und dann mit 15 oder 16 Jahren fängt er selbst an, den Herrn zu suchen. Bis dahin kannte er den Weg des Herrn, aber dann begann er, den Herrn selbst zu suchen. Gesegnet ist, wer bereits in der Kindheit oder in der Jugendzeit die Wege des Herrn kennenlernt und dann auch selbst beginnt, den Herrn zu suchen. Was für eine wichtige Aufgabe wir haben als Eltern oder als Großeltern, für die Kleinen. Der erste Segensschritt Josias war also, er sucht früh den Herrn. Der zweite Segensschritt, er reinigt Land und Tempel vom Götzendienst. Ich lese die Verse 4 bis 7. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab und hieb die Sonnensäulen um, die oben auf ihnen standen, und die Aschera-Standbilder. Und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Er verbrannte auch die Gebeine der Priester auf ihren Altären, und so reinigte er Juda und Jerusalem. Ebenso machte er es in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali in ihren Ruinen ringsum. Und als er die Altäre und die Aschera-Standbilder abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalmt und alle Sonnensäulen im ganzen Land Israel abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Mit 16 begann er selbst den Herrn zu suchen und mit 20 Jahren begann er mit der Generalreinigung des Landes und des Tempels. Und ich finde, auffällig ist die detaillierte Aufzählung seiner Taten, was er gemacht hat. Da heißt es, geschnitzte und gegossene Baal und Aschera Standbilder mussten weichen. Er pulverisierte sie. Unwiederbringliche Zerstörung. Ich habe in meinem Büro kürzlich meine Bücher durchforstet. Hab mal alles rausgenommen, was uralt ist, was ich eh nicht mehr lese, was wahrscheinlich auch kein anderer mehr liest, was mir nicht gefallen hat. Hab die alle in Karton getan, wollte sie dann anderen anbieten oder wegschmeißen oder sonst irgendwas. Unglücklicherweise habe ich den Karton zu lange in meinem Büro stehen lassen. Und einige der Bücher, die sind wieder im Regal gelandet. Noch schlimmer war es mit meiner CD-Sammlung. Die habe ich auch durchsortiert und ich denke, wahrscheinlich so 30 oder mehr CDs habe ich aussortiert. Leider habe ich den Karton zu lange in meinem Büro stehen lassen. Ich habe sie alle wieder einsortiert. Josia machte das anders. Der machte sicher, dass die Götzen, die die Herzen der Bürger gefangen hielten, dass diese Götzen nie wieder zurückkehren konnten. Er zerstörte sie, er machte sie kaputt. Und so müssen wir mit der Sünde umgehen. In Hebräer 12, Vers 4, da steht ein interessanter Vers, da heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Also den er schreibt, die hatten schon der Sünde widerstanden, bis zum bestimmten Punkt, aber nicht bis aufs Blut. Sünde sollen wir nicht abheften, Sünde sollen wir abgeben an Jesus. Sünde sollen wir nicht in der Finsternis irgendwie unterbringen, verstecken, sondern die sollen wir ans Licht bringen. Und dann heißt es hier, die Knochen der Baalspriester, der Götzendienerpriester, wurden auf ihren Altären verbrannt, auf den Altären, auf denen die Priester geopfert hatten. Ja, das ist schon, würde ich mal sagen, eine deftige Aussage. Interessanterweise, es ist die Erfüllung einer Prophetie. Wir lesen in 1. Könige 13, das war eine ganze Weile bevor Josia überhaupt geboren wurde, da heißt es in 1. Könige 13, Vers 2, da kommt tritt ein unbekannter oder unbenannter Prophet auf und sagt, er rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, es wird im Haus Davids ein Sohn namens Josia geboren werden, der wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern, und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Der Dienst für Baal und für Astarte war meist oder oft ein Dienst, der mit sexuellen Fruchtbarkeitsriten und schlimmer Tempelprostitution Hand in Hand ging, verbunden war. Aber das war nur ein Bereich von vielen Bereichen, die Josia in Angriff nahm und die er abschaffte und zerstörte. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 wird die Gemeinde und in 1. Korinther 6, Vers 19 wird der einzelne Christ als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Wir als Gemeinde sind also der Tempel des Heiligen Geistes. Und dein Herz, wenn du Jesus gehörst, ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Sünden der Welt im persönlichen Leben oder in der Gemeinde Jesu zu dulden oder zu verstecken oder zu verkleiden. Das, was niemand sehen soll, das, was niemand sehen darf. Das bedeutet, dass wir auf den Spuren eines ungehorsamen Volkes Israel gehen. Dass wir ihrem Negativbeispiel folgen. Und wir tun uns damit keinen Gefallen. Wir schneiden uns damit ab vom Segen Gottes. Josia machte es richtig. Der Segensschritt war, er reinigte den Tempel und das Land vom Götzendienst. Und diese Unreinheiten, ob das jetzt sexuelle Unreinheiten sind oder ob das verbale Ausrutscher sind oder berufliche Ungereimtheiten, Unaufrichtigkeiten oder eheliche Streitigkeiten, ob das eine geistliche Gleichgültigkeit ist oder faule Kompromisse oder schwache Ausreden, all diese Dinge, von denen wir ja im Herzen wissen, dass sie nicht in unser Leben gehören. Diese Dinge, wenn wir daran festhalten, dann wird das Land schnell übervoll mit Götzendienst, mit dem, was Gott nicht gefällt. Deswegen muss es raus. Lasst uns das Land, lasst uns unsere Herzen, den Tempel des Heiligen Geistes, lasst uns unsere Gemeinden, den Tempel des Heiligen Geistes, lasst uns das reinigen. Nicht so, wie ich mein Bücherregal oder meine CD-Sammlung gereinigt habe, sondern lasst es uns radikal reinigen. Sünde muss raus, pulverisiert werden, rausgeschmissen werden. Das war der zweite Segensschritt des Josia. Er reinigt Land und Tempel vom Götzendienst. Der dritte Segensschritt. Er bringt gemeinsam mit anderen das Haus des Herrn in Ordnung. Josia hat, so scheint es, wenn man den Text liest, hat scheinbar selber mitgearbeitet bei der Reinigung des Landes. Er hat nicht auf seinem Thron gesessen oder auf seinem in seiner Pferdekutsche, hat gesagt, hier, da muss noch was weg, da muss noch was weg. Es hört sich an, als ob er selbst mitgearbeitet hat. Und dann ist er wieder in Jerusalem zurück. Und jetzt lesen wir in den Versen 2. Chronik 34, 8 bis 13. Im 18. Jahr seiner Königsherrschaft, als er das Land und das Haus Gottes gereinigt hatte, sandte er Schaphan, den Sohn Asaljas, und Maaseja, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joahas, den Kanzelschreiber, um das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Und sie kamen zu dem hohen Priester Hilkia und übergaben das Geld, das zum Haus Gottes gebracht worden war, das die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasse, Ephraim und von dem ganzen Überrest Israels und von ganz Juda und Benjamin und von den Einwohnern Jerusalems gesammelt hatten. Sie gaben es aber den Werkmeistern, die am Haus des Herrn die Arbeit zu beaufsichtigen hatten, und diese gaben es den Arbeitern, die am Haus des Herrn arbeiteten, um das Haus wiederherzustellen und auszubessern. Und zwar gaben sie es den Handwerkern und den Bauleuten, umgehauene Steine zu kaufen und Holz für die Bindebalken und für die Balken der Häuser, welche die Könige von Juda hatten verfallen lassen. Und die Leute arbeiteten getreulich an dem Werk, und Jahat und Obadja waren über sie eingesetzt, die Leviten von den Söhnen Meraris, Sachaja und Meschulam, von den Söhnen der Kahatiter, und die Aufsicht zu führen, und die Leviten, alle, die sich auf Musikinstrumente verstanden, auch über die Lastträger und alle Arbeitsleute der verschiedenen Gewerbe waren die Aufseher, und einige von den Leviten waren Schreiber, Vorsteher und Torhüter. So, das Haus Gottes war gereinigt, die Baale, die Astarten und all die anderen Götzen, die waren rausgenommen worden, pulverisiert worden. Aber das Haus Gottes war noch nicht renoviert. Es war zerfallen. Da waren Steine, die waren runtergefallen. Da waren Balken, die waren zerbrochen oder verfault, jedenfalls zusammengefallen. Da musste eine Renovierung stattfinden. Was für den Götzendienst zwar noch gut genug gewesen war, ist für Gott nicht gut genug. Für Gott sollten wir immer unser Bestes geben. Er ist der Höchste, und wir haben in einigen Liedern davon gehört, gesungen. Er ist der Höchste. Er verdient unser Bestes. Jesus verdient nichts Zerfallenes, Zerbrochenes, 0815, was anders außer ihm noch gut genug wäre. Jesus verdient unser Bestes, unsere Hingabe, keine Resteverwertung, sondern unsere ganze Hingabe. Der gereinigte Tempel, der musste renoviert werden, der musste wieder auf Vordermann gebracht werden. Und dabei halfen alle mit. Ich habe mal gezählt, in den 6 Versen, die wir jetzt gerade gelesen hatten, werden 11 verschiedene Namen erwähnt. Einige davon gehörten zu den Arbeitern, andere zu den Vaterhäusern, aus denen sie kamen. Dazu werden 17 Arbeitsbereiche und Tätigkeiten aufgeführt. In 6 Versen 17 Arbeitsbereiche und Tätigkeiten. Und da sind noch nicht Aussagen bei wie der ganze Rest über Israels oder die Einwohner Jerusalems, was ja auch eine Plural ist, da sind ja mehrere. Alle arbeiteten mit, dass das Haus Gottes in Ordnung gebracht wurde, dass es renoviert wurde, dass es schön gemacht wurde. Unser Leben als Christen, als Tempel des Heiligen Geistes, in dem Jesus lebt, sollte sowohl für den Einzelnen wie auch für uns als Gemeinden gelebt werden für den Herrn. Oftmals denken wir als Christen auch, auf mich kommt es doch gar nicht so an. Ach, was habe ich schon beizutragen? Wer bin ich schon? Mein Einsatz, da kann jeder drauf verzichten. Fällt gar nicht auf, wenn ich nicht da bin. Tatsache ist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst und ihm nachfolgen möchtest, wenn das so ist, dann hast du etwas zu geben. Gott hat ganz natürlicherweise jedem von uns, jedem Menschen Talente mit ins Leben gegeben. Die sind uns mit in die Wiege gelegt. Die Dinge, die wir natürlicherweise gerne tun, gut können, die sich in unserem Leben entwickeln. Dazu, zusätzlich, hat er uns bei unserer Bekehrung, bei unserer Hinwendung zu ihm, geistliche Gaben gegeben, mit denen wir ihm dienen können und dienen dürfen und dienen sollen. Und Josias dritter Segensschritt war, dass er gemeinsam mit anderen das Haus Gottes in Ordnung brachte. Ihr Lieben, beraubt euch nicht selbst des Segens Gottes, indem wir unsere Kraft und das, was Gott uns gegeben hat, für uns verbrauchen und Jesus vorenthalten. Oder ihm gerade mal das geben, was noch übrig ist, was wir noch meinen, erübrigen zu können. Im Normalfall, ich weiß das von unserer Gemeinde und ich weiß das von anderen Gemeinden, im Normalfall hat jede einzelne Gemeinde offene Stellen für freiwillige Mitarbeiter. Sei das im Putzteam, sei das im Kindergottesdienst, sei das im Lobpreisteam, Werner war heute ein gutes Team, sei das in irgendwelchen anderen Diensten, manche sind sichtbar, weil die Leute hier vorne stehen oder sonst irgendwie gesehen werden beim Kaffeekochen oder was weiß ich. Manche sind unsichtbar. Aber jede Gemeinde hat Dienste, wo Leute eingesetzt werden können. Die Sache ist die, manchmal sieht man das gar nicht so. Wir müssen bei uns in der Gemeinde immer wieder mal Werbung machen. Warum? Weil man nicht sieht, dass in diesem oder jenem Dienst noch Leute gebraucht werden. Und manchmal ist es auch so, ich kenne das von einigen Gemeinden, dass einige wenige einen ganzen Haufen tun und gar nicht mehr tun können, aber da muss noch was getan werden und da machen die dann auch noch. Und der Herr hat in jeder Gemeinde so viele Leute, die mitarbeiten können. Hier, wo kann ich mich einsetzen? Ich möchte was tun. Ich erinnere mich, als wir von Philippinen zurückkamen, vor über 20 Jahren jetzt, 23 Jahre, da gingen wir zuerst nach Siegen in eine Gemeinde und wir waren immer noch bei der DMG als Missionare gelistet. Ich konnte also nicht feste irgendwo mich verpflichten, mitzuarbeiten. Und dann bin ich zu einem hingegangen und habe gesagt, sag mal, wenn ihr einen Springer braucht fürs Putzteam, da könnte ich wahrscheinlich mitmachen. Ich habe immer noch hier und da Zeit. Ich habe noch Sachen, die muss ich für die DMG machen. Da bin ich unterwegs. Ich kann nicht immer, ich kann nicht fest und regelmäßig, aber ich kann einspringen. Ja, von dem Zeitpunkt an war ich in der Gemeinde im Putzteam, feste drin. Und es hat mir Spaß gemacht, hat mir Freude gemacht. Einfach der Gedanke, Jesus hat so viel für mich getan und in der Gemeinde bin ich so gesegnet worden. Das war kein Muss, das war ich möchte, Herr. Und ja, Josia mit vielen anderen hat da mitgearbeitet, dass der Tempel wieder auf Vordermann gebracht wurde. Im Haus Gottes gibt es immer Raum für neue Mitarbeiter. Und das ist nicht nur ein Schritt, den ich tue, das ist ein Segensschritt, wie wir gleich am Schluss sehen werden. Josias vierter Segensschritt, er entdeckt das Wort Gottes. 2. Chronik 34, 14 bis 18. Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Da ergriff Hilkia das Wort und sprach zu Schafan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schafan das Buch. Schafan aber brachte das Buch zum König und meldete dem König und sprach, deine Knechte führen alles aus, was ihnen aufgetragen wurde. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn vorgefunden worden ist, und haben es den Aufsehern, den Arbeitern gegeben. Dann berichtete Schafan, der Schreiber, dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las daraus dem König vor. Was bisher geschehen ist, war gut und war richtig und war wichtig. Josia suchte früh den Herrn, er reinigte Land und Tempel vom Götzendienst und gemeinsam mit anderen brachte er den Tempel wieder in Ordnung. Aber etwas Entscheidendes fehlte immer noch. Und davon lesen wir hier. Es fehlte das, was auch der Luther, der Martin Luther, der Reformator, erst noch finden musste. Josia entdeckte das Wort Gottes. Josia hörte das Reden Gottes. Ist es wichtig, Gutes zu tun? Richtig und wichtig, Gutes zu tun? Absolut, ist wichtig. Ist es richtig und wichtig, den Herrn zu suchen, wie Josia es tat? Ja, richtig und wichtig. Ist es richtig und wichtig, an der Gemeinschaft der Heiligen teilzunehmen? Jawohl, richtig und wichtig. Ist es richtig und wichtig, dem Herrn gemeinsam mit anderen zu dienen? Jawohl, ist richtig und wichtig. Aber wenn unser Leben als Einzelne und unser Leben als Gemeinde nicht durch das Wort Gottes geprägt ist, dann fehlt das Entscheidende. Dann laufen wir ganz schnell wieder in die verkehrte Richtung. Leben und Gemeinde müssen vom Wort Gottes geprägt werden. Und das sehen wir jetzt hier. Das Land war ja mittlerweile frei vom Götzendienst. Der Tempel war renoviert oder war gut auf dem Weg, renoviert zu werden. Wie schön ist das? Früher habe ich das gar nicht so genossen, aber je älter man wird, ihr wisst schon. Wie schön ist das, in irgendein altes Kirchengebäude zu gehen und die Architektur, die Fenster oder irgendwas anderes anzuschauen und zu bewundern. Wie feierlich sehen manche Gewänder aus. Und ist ja nicht alles schlecht. Im Alten Testament hatten die auch Gewänder an, genauso wie sie von Gott vorgeschrieben waren. Wie herrlich klingen manche Lieder und Choräle. Alles schöne Sachen. Wie festlich geschmückt sind so viele Gemeindesäle. Ihr habt hier einiges, wie ihr euren Saal dekoriert habt. Und wie schön ist das? Und nichts davon ist falsch oder ist verwerflich. Aber es ist nicht alles. Es sind ja Äußerlichkeiten. Und ich möchte nicht behaupten, dass Gott auf Äußerlichkeiten keinen Wert legt. Im Gegenteil, ich lese zurzeit durch das 5. Buch Mose und ich denke manches Mal, Da ist schon einiges drin, wo Gott auf Äußerlichkeiten Wert legt. Vielleicht hat sich da einiges im Neuen Testament relativiert, aber ich würde die Äußerlichkeiten jetzt gar nicht so verurteilen. Nur das Äußere, das reicht nicht. Ist nicht genug. Jesus belehrt die Pharisäer. In Matthäus 23, 27 und 28 heißt es: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräber gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus kritisiert nicht die Gewänder der Pharisäer oder die Gebetsriemen oder äußere Formen. Er kritisiert, dass das alles äußerlich ist und dass das Innere fehlt, nichts verändert war. Judah war mittlerweile gereinigt vom Götzendienst. Der Tempel war wieder auf Vordermann gebracht, aber der Schrecken Gottes über die Sünde, der war noch nicht auf sie gefallen. Das kommt erst noch. Das kam, als das Wort Gottes neu entdeckt wurde und als man dem Wort Gottes neu Raum gab. Der Hilkia, der Priester Hilkia, der fand das Buch. Das war verschüttet gegangen. Das Gesetz Gottes war verschüttet gegangen. Unter den Steinen und den Balken und dem Dreck und dem Staub, wie der Tempel halt so aussah zu der Zeit. Liebe Geschwister, dass uns das Bibellesen manchmal schwerfällt und dass wir manchmal keine Lust haben, hoffentlich nur manchmal, keine Lust haben, in der Bibel zu lesen. Ich möchte sagen, es ist normal. Wir leben ja mit Anfechtungen. Wir leben ja in einem geistlichen Kampf. Wir kontrollieren uns auch nicht gegenseitig. Aber dass das Wort Gottes in unserem Leben verschüttet geht, das darf nicht passieren. Gesetzliches Lesen des Wortes Gottes ist nicht gut. Die Vernachlässigung des Lesens des Wortes Gottes ist aber auch nicht gut. Einer unserer Bibellehrer hat mal aus dem Hebräerbrief es so bezeichnet: eine heilige Gewohnheit aufzubauen. Das hat mir oft geholfen in meinem Leben, wenn ich mich mal nicht danach gefühlt habe, in der Bibel zu lesen. Eine heilige Gewohnheit. Das ist nicht die Regel, dass ich keine Lust habe, aber es kommt schon mal vor. Und dann eine heilige Gewohnheit, der ich folge. Das tut gut, das ist gut, das ist richtig. Und wie gesagt, wir kontrollieren uns nicht gegenseitig. Wir können zur Arbeit gehen, wir können in die Gemeinde gehen, wir können auf einen Geburtstag, auf eine Feier gehen und kein Mensch weiß, ob wir mit dem Herrn leben, ob wir ins Wort Gottes hineinschauen oder nicht. Und doch ist es so wichtig und es bleibt nicht ungemerkt, wenn Gottes Wort in unserem Leben verschüttet geht. Es bleibt nicht unbemerkt. Ich las von einem Meister am Klavier. Und der wurde gefragt, wie oft üben Sie eigentlich? Ja, ich praktiziere jeden Tag. Ja, und wenn das mal ausfällt? Und die Antwort war: wenn ich einen Tag nicht praktiziere, nicht Klavier spiele, dann merke ich das. Und wenn ich 2 Tage nicht spiele, dann merkt das meine Frau. Und wenn ich 3 Tage nicht spiele, dann merkt es mein Publikum. Warum würde ein Meister am Klavier nicht jeden Tag praktizieren? Vielleicht, weil es abends zu spät wurde und er am nächsten Tag einfach zu müde war. Vielleicht auch, weil er sich denkt, ach, heute brauche ich mal nicht. Heute, das wird schon irgendwie hinkommen. Oder weil er sich sagt, ach, das Stück, das kenne ich. Das kann ich rückwärts spielen. Ich brauche das nicht zu üben. Da gibt es so viele Gründe, warum der Meister am Klavier sagen würde, Nee, also heute lasse ich mal ausfallen. Kein Bock. Es gibt viele Gründe, warum das Wort Gottes in unserem Leben verschüttet gehen kann. Aber die Gelegenheit sollten wir nicht nutzen. Wir sollten die Gelegenheit beim Schopf packen und uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich werde heute Morgen nicht predigen, du musst in der Bibel lesen. Vielleicht seid ihr ja eine Gemeinde wie Beröa, die besser waren als die in Thessalonich und die nachforschten, ob es sich wirklich so verhielte, wie der Paulus gepredigt hat. Die Beröa-Gemeinde, die bekannt dafür war, dass sie dem Wort Gottes Raum gab. Aber ich möchte heute Morgen aufgrund dieses Textes in 2. Chronik 34, möchte ich darauf hinweisen, dass äußere Formen nie genug sind und nie das Innere ersetzen können. Wenn wir nur auf ein äußerliches Erscheinungsbild achten und das Wort Gottes vernachlässigen, dann werden bald die alten Zustände wieder da sein. So, der letzte und fünfte Segensschritt im Text lautet: Josia demütigt sich vor Gott und befragt den Herrn. In 2. Chronik 34, die Verse 19 bis 22. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaphans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und Juda wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der über uns ausgegossen ist, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht befolgt haben, dass sie alles getan hätten, was in diesem Buch geschrieben steht. Da ging Hilkia mit den anderen, die vom König gesandt waren, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider, die in Jerusalem im zweiten Stadtteil wohnte, und sie redeten demgemäß mit ihr. Das alles wäre ausgeblieben, wenn man das Wort Gottes nicht gefunden hätte, wenn es verschüttet geblieben wäre. Der Josia zerreißt seine königlichen Kleider als Ausdruck tiefsten Schmerzes und tiefsten Entsetzens. Er erkennt den Zorn des Herrn über seine und über die Sünde Israels. Und das ist, was gesunde Gottesfurcht bewirkt. Tiefe Herzensbereitschaft, alles zu tun, was den Zorn Gottes stillt. Ohne das Wort Gottes wären alle Aktionen des Josia äußerlich geblieben. Aber mit dem Auffinden und dem Gehorchen des Wortes Gottes ist eine aufrichtige Demütigung bei ihm zu sehen. Ein Akt der Buße. Der Paulus schreibt dem Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 16: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Besserung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und viele von uns hier könnten heute Morgen relativ spontan davon berichten, dass das genau das ist, was Gottes Wort in unserem Leben ausgerichtet hat und bewirkt hat. Eine klare Wegweisung, die wir in unserem Leben erfahren haben. Eine Antwort, die Gott uns gegeben hat auf unsere Fragen. Vielleicht eine Korrektur oder eine Bestätigung einer Entscheidung durch sein Wort. Eine Ermahnung, eine heilsame Zurechtweisung gehört auch dazu. Einen bestimmten Auftrag, den er uns gegeben hat. Trost, Ermutigung in schweren Zeiten. Das Wort Gottes ist so reichhaltig. Hat für jeden von uns etwas, wo Gott in unseren Herzen wirken will. Gottes Wort ist lebendig, zeigt uns auf, was ist richtig, was ist falsch. Es überführt uns von Sünde und führt uns zum Kreuz, führt uns zur Vergebung, führt uns hinein in die Gnade Gottes, lässt uns die Liebe Gottes sehen und schmecken. Alles Auswirkungen des Wortes Gottes. Und das war die Erfahrung von Josia. Was hat man ihm eigentlich davor gelesen? Was hat man da gefunden? Viele vermuten, dass es die Verse waren, die Helen heute Morgen gelesen hat, aus 5. Mose. Siehe, ich habe vor euch gelegt Segen und Fluch. So tut nun das und seid gesegnet oder geht den Weg und empfangt die Strafe. Gottes Wort ist uns in erster Linie nicht für unseren Kopf gegeben. In erster Linie für unser Herz, auch für unseren Kopf. Aber die Pharisäer, die kannten alles im Kopf und ihr Herz blieb hart. Und bis heute gibt es viele Theologen, liberale Theologen sowieso, aber auch bibeltreue Theologen, deren Köpfe sind gefüllt, aber deren Herzen sind hart. Und das ist eine traurige Sache. Josias letzter Segensschritt im heutigen Text ist die Tatsache, dass er Gottes Wort verinnerlicht, dass er sich demütigt, dass er weiter forscht und sagt, befragt den Herrn. Und dann geht man zur Hulda, um der Prophetin, um den Herrn zu befragen, und dann bleiben die 5 Segensschritte des Josia nicht ohne Folgen. Preis dem Herrn. Wenn wir Schritte im Gehorsam tun, wenn wir Schritte Jesus hinterher tun, dann bleibt das nicht ohne Segensfolgen. Die Verse 23 bis 28. Josia empfängt den Zuspruch und den Segen des Herrn. Sie aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du deine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest. Ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie brachten dem König diese Antwort. Wie begründet Gott sein gnädiges Handeln mit Josia? Er sagt, weil dein Herz weich geworden ist, weil du dich vor Gott gedemütigt hast. Natürlich wissen wir, dass Gott nicht pauschal sagt, naja, komm, okay, schwamm drüber. Das ist uns allen klar. Wir lesen zwar, dass die Götzen aus Juda verschwanden, wir lesen, dass der Tempel gereinigt und renoviert, aber wir lesen auch in den nächsten Kapiteln, die wir heute nicht durchnehmen, dass die Götzen nicht aus den Herzen der Menschen rausgenommen wurden und dass sie wieder in die alten Muster zurückfielen. Das götzendienerische Israel, das musste die Strafe tragen. Aber Josias Herz war weich geworden und sicherlich mit Josia das Herz vieler anderer in Israel war weich geworden und sie hatten sich gedemütigt vor dem Herrn, ihrem Gott. Und das ist fast wie ein biblisches Prinzip, was wir auch an anderen Stellen sehen. Wer ohne Jesus im Leben unterwegs ist, der wird auch in der Ewigkeit ohne Jesus unterwegs sein. Und da ist dann die Frage von Himmel und Hölle. Wer aber Jesus nachfolgt, wer im Leben mit Jesus lebt, der darf auch in der Ewigkeit in seiner Gegenwart sein, die ganze Ewigkeit. Wer sich zu Jesus bekennt, sagt, ich bin ein Jünger Jesu, aber eigene Wege geht, sich praktisch selbst zum Götzen macht, der wird keine Freude haben, der wird keine Erfüllung haben. Der wird so leben wie der verlorene Sohn in Lukas 15, der vom Vater weggegangen ist. Ein unglückliches Leben, bis er zurückkam. Wer sich aber zu Jesus bekennt, wer sich zum Herrn bekennt und wie Josia sein Herz vor ihm demütigt und dem guten Hirten folgt. Der wird immer einen guten Hirten haben, der ihn zu frischen Wassern und grünen Auen bringt und zu Plätzen der Ruhe. Der wird immer einen guten Hirten haben, der auch im Tal der Sorgen und auch im Tal des Leides und sogar im Tal des Todes bei ihm ist. 2. Chronik 34 gibt uns einen Einblick in das Leben von Israel, aber auch in das Leben von Josia. Wir haben was gelesen von dem Fluch, unter dem Juda stand, unter dem Israel stand, und die Segensschritte, die der Josia unternommen hat. Ich schließe mit Worten, die angelehnt sind an einen der Verse, die Helen eben gelesen hat, 5. Mose 30, Vers 19. Worte, die Josia damals vielleicht gehört hat und die ihn dann auch zur Umkehr bewogen haben. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Erwähle nun Jesus. So erwähle nun das Leben, damit du lebst. Amen. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft anschließen. Wer sich beteiligen möchte, kann das gerne tun.